Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine Geschichte für dich, die riecht so richtig nach Freiheit, nach Benzin, nach Abenteuer. Es geht um eine Motorradtour von drei Freunden, alle frisch in Rente, quer durch die Westalpen.
Genau, und die Grundlage dafür sind ja ein Blogbeitrag und auch ein YouTube-Video von einem der Fahrer selbst.
Ja, man ist quasi direkt mit auf dem Sozius.
Absolut.
Und ich frage mich da immer, wenn du so eine Geschichte siehst, was bleibt am Ende wirklich hängen? Ist es das perfekte Panoramafoto vom Gipfel?
Oder eben nicht?
Oder ist es die Erinnerung daran, wie man zitternd im Regen steht und versucht, einen Reifen zu flicken? Genau das wollen wir uns heute mal anschauen.
Vor allem, weil die Quellen so ehrlich sind. Du bekommst eben nicht nur die Hochglanzmomente, sondern spürst diesen Spagat zwischen dem, was sie geplant haben, die perfekte Route, die tollen Hotels und dem, was dann unterwegs wirklich passiert. Diese Reibung zwischen Plan und Realität, das macht es so spannend.
Absolut. Lass uns mal ganz am Anfang starten. Die drei Kumpels, die fahren in Nordbaden los.
Die Stimmung ist euphorisch.
Klar, es geht los, rein ins Elsass, dann weiter ins Jura. Und die ersten Etappen klingen wirklich wie aus dem Bilderbuch.
Kaum Verkehr, tolle Straßen.
Man cruist am Fluss Doubs entlang. Und natürlich, das Klischee muss sein, der obligatorische Stopp im Biker-Café in Saint-Hippolyte.
Man ist sofort drin in diesem Lebensgefühl.
Total.
Und schon da gibt's ein kleines Detail, das ich liebe. Einer der Freunde, Hans, braucht pünktlich um 12:30 seine Mittagspause.
Ah ja.
Ja, und der Autor schreibt dazu sinngemäß, ein paar Gewohnheiten aus dem Arbeitsleben haben wir doch überdauert. Das ist doch ein super Bild für diesen Übergang.
Stimmt, du bist zwar frei, aber die alten Rhythmen, die dir 40 Jahre lang Sicherheit gegeben haben, die nimmst du eben mit.
Das ist ein interessanter Punkt, weil Freiheit ja nicht bedeutet, alles Alte über Bord zu werfen. Man sucht sich seinen neuen Rhythmus.
Genau.
Aber dieser Rhythmus, der wurde ja dann ziemlich schnell wieder durchbrochen, als sie in die Schweiz kamen, oder?
Oh ja, da ist es dann vorbei mit dem ganz entspannten Cruisen. Die Grenzüberschreitung selbst, die merken sie kaum.
Und dann?
Aber dann sind da auf einmal die anderen Nummernschilder, die anderen Schilder. Und im Kopf rattert es: Vorsicht, Blitzen ist hier richtig, richtig teuer.
Haha, ja. Der Genfer See wird dann auch nur noch als notwendiges Übel beschrieben. Genau, schnell hinter sich bringen.
Das kennt man ja, diese reinen Transitstrecken, wo man einfach nur ankommen will.
Aber das macht die Momente danach ja umso wertvoller.
So wie diese Szene am Col de la Crozette. Sie suchen ewig nach einem Ort für eine Pause, sind schon leicht genervt. Und dann finden sie auf 1300 Meter dieses winzige Café, trinken einen Kaffee und die Welt ist wieder in Ordnung.
Und dann kommt ja diese wunderbare kleine Anekdote mit dem Stier.
Oh ja, erzähl.
Der starrt sie wohl ganz misstrauisch vom Weiderrand an. Ein kurzer Moment Anspannung und als sie dann weiterfahren, ein befreiender Seufzer.
Solche kleinen, ungeplanten Momente sind es doch, die hängen bleiben.
Absolut. Und die Ankunft in Eime passt da perfekt ins Bild. Das Hotel sieht von außen total rustikal aus, fast schon baufällig.
Okay.
Aber innen ist es ein wunderschön restauriertes, ganz gemütliches Bauernhaus. Eine Metapher für die ganze Reise. Außen rau, aber innen voller Herz.
Und mit dieser Ankunft sind sie ja wirklich im Herzen der Alpen. Ab hier geht's ja erst richtig los mit den Pässen.
Auf die sie die ganze Zeit hingefiebert haben.
Tag 3, der kleine St. Bernhard. Man spürt beim Lesen und Zuschauen die pure Freude. Strahlender Sonnenschein, endlose Serpentinen.
Und dieses Wissen, auf einer historischen Straße zu fahren, die schon Napoleon III. Bauen ließ.
Wahnsinn.
Und dann dieses Detail, das die Sache so menschlich macht. Die Mittagspause.
Nicht im schicken Bergrestaurant.
Nein, eben nicht. In der Pizzeria Papagran direkt an einem lauten Kreisverkehr im Austertal.
Echt jetzt?
Ja, eine Portion Pasta, um wieder zu Kräften zu kommen. Das ist authentisch. Das ist das echte Reiseleben.
Stimmt. Und nach dieser Stärkung kommt an Tag 4 der Col du Galibier. Und der wird ja als viel mehr als nur ein Berg beschrieben.
Ja, und das ist das Faszinierende am Galibier. Er ist nicht nur eine physische, sondern eine multiple, unsichtbare Grenze.
Was meinst du damit?
Er deutet das ja an. In dem Moment, wo du ihn überquerst, ändert sich nicht nur das Wetter. Vom oft feuchteren Norden zum trockeneren Süden.
Okay.
Du merkst es plötzlich an der Architektur der Häuser. Du bist auf einmal in einer anderen Kultur. Vom Frankoprovinzialischen zum Okzitanischen.
Krass. Das heißt, du überquerst nicht nur einen Berg, sondern auch eine Wetter-, eine Kultur- und eine Verwaltungsgrenze?
Alles auf einer einzigen Passstraße. Und für den Fahrer kommt ja noch eine ganz persönliche Ebene dazu.
Nämlich?
Er erzählt, dass sie den Pass im Jahr davor bei 8 Grad und Dauerregen überquert haben.
Oje.
Und diese Erinnerung, die macht das Erlebnis bei strahlender Sonne jetzt natürlich doppelt so intensiv.
Ich verstehe. Er beschreibt ja auch überall die Spuren der Tour de France und die vielen Rennradfahrer.
Ja, die sich mit einem, und ich zitiere, beängstigenden Tempo die Abfahrten hinunterstürzen.
Puh.
Und das ist ein interessanter Punkt. Auf diesen legendären Strecken treffen ja völlig unterschiedliche Welten aufeinander.
Die Motorradfahrer auf der einen Seite,
die den Genuss und die Landschaft suchen, und dann die Rennradfahrer, für die es vielleicht mehr um die sportliche Qual und den Geschwindigkeitsrausch geht. Ein Mikrokosmos verschiedener Definitionen von Abenteuer.
Man könnte ja meinen, nach dem Galibier geht es nicht mehr besser.
Denkt man.
Aber der Autor macht an Tag 5 ein ganz klares Statement. Er beschreibt eine Tour, die für ihn persönlich alles Bisherige in den Schatten stellt.
Ja, da platzt es förmlich aus ihm heraus. Er schreibt im Blog sinngemäß, das war die beste Tagestour, die ich je gefahren bin.
Wow.
Und die führt über den Col de la Bonnette, den vierthöchsten asphaltierten Pass der Alpen.
Was macht diesen Tag für ihn so perfekt? Die Straße? Die Landschaft?
Ich glaube, es ist die Kombination aus allem. Du hast diese technisch perfekte Straße, die dir ein unglaubliches Flow-Gefühl gibt.
Mhm.
Du hast diese atemberaubende, karge Landschaft da oben. Und du hast das Gefühl, etwas Besonderes zu erreichen. Und dann gibt es dann noch diese eine Begegnung.
Ach ja.
Zwei italienische Racer überholen sie. Laut Autor das einzige ernsthafte Überholmanöver der ganzen Reise.
Und?
Später kommen ihnen die beiden auf einer Geraden mit weit über 150 km/h entgegen, wo 80 erlaubt sind.
Okay, das ist dann wieder diese Frage nach den unterschiedlichen Definitionen von Abenteuer, von der du vorhin gesprochen hast.
Genau. Wo hört der Spaß auf und wo fängt der pure Irrsinn an?
Diese Begegnung ist wie ein kurzer, scharfer Kontrapunkt zu ihrem eigenen genussvollen Erleben an diesem ansonsten perfekten Tag.
Und direkt nach diesem absoluten Höhepunkt der Reise, nach dem besten Tag aller Zeiten, da kippt die Stimmung.
Ja. Im Video kündigte er es schon mit düsteren Worten an. Der heutige Tag sollte in einem kleinen Desaster enden.
Das ist der klassische dramaturgische Wendepunkt, Tag 6. Es fängt an zu regnen und sie entscheiden sich für eine Abkürzung über den Pass de la Graille.
Was sich als Fehler herausstellt.
Ein großer Fehler. Schlechte Straße, viel Rollsplitt und dann passiert es. Hans hat sich ein spitzes Metallteil in den Hinterreifen gefahren. Plattfuß.
Und die Situation ist ja wirklich dramatisch. Er beschreibt das sehr eindringlich.
Wo waren die da genau?
Sie stehen 30 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt, auf fast 1600 Metern Höhe, im einsetzenden Regen.
Da ist die gute Laune von gestern schlagartig weg.
Total. In diesem Moment verwandelt sich die Tour von einem Vergnügen in eine echte Prüfung. Es geht nicht mehr um schöne Ausblicke. Es geht nur noch um die eine Frage.
Wie zum Teufel kommen wir hier wieder weg?
Genau. Die ganze Freiheit ist auf einmal weg. Man ist gefangen.
Und dann beginnt diese fast schon filmreife Reparatur-Odyssee.
Sie haben ja eigentlich alles dabei. Flickzeug, eine elektrische Testsieger-Luftpumpe, CO2-Kartuschen.
Also gut vorbereitet.
Scheinbar. Sie flicken das Loch, aber sie bekommen einfach nicht genug Druck auf den Reifen. Nur 2 Bar statt der benötigten 2,9.
Und der Druck entweicht langsam wieder.
Genau. Andere Autos fahren vorbei, Motorradfahrer, aber niemand hält an, um zu helfen.
Das ist doch der Wahnsinn, oder? Du hast die ganze Hightech-Ausrüstung, den Testsieger, aber am Ende scheitert es an etwas so Banalem?
Absolut. Und die bittere Pointe kommt ja erst später, als er im Blog darüber nachdenkt.
Was war's?
Er gibt ganz selbstkritisch zu, der Akku der elektrischen Pumpe war nicht voll geladen.
Oh nein.
Ein winziges Versehen, eine kleine Nachlässigkeit vor der Reise. Mit riesigen Folgen am Berg.
Das ist doch der Kern der ganzen Geschichte. Es ist nicht mehr der Kampf Mensch gegen Berg, sondern Mensch gegen den eigenen Akku.
Ja.
Und diese Erfahrung zeigt so brutal die eigene Verletzlichkeit. Du kannst dich noch so gut vorbereiten, aber ein kleiner Fehler und das ganze System bricht zusammen.
Was sie da oben ja noch nicht wissen, ist, dass der Reifen auch innen so stark beschädigt war, dass die Flicksachen sowieso kaum eine Chance hatten.
Aber in dem Moment kämpfen sie einfach mit allem, was sie haben. Das ist ungefilterte Realität.
Sie schaffen es dann ja irgendwie mit Ach und Krach und einem halbplatten Reifen zu ihrem Campingplatz.
Aber die restliche Tour steht natürlich komplett unter dem Eindruck dieser Panne.
Ja, Tag 7 ist dann ein Zwangspausentag wegen Dauerregen. Den nutzt der Autor dann für sein zweites Hobby, die Fotografie.
Da hat sich der Fokus der Reise ja komplett verschoben. Psychologisch ist das ein Wechsel vom Entdeckermodus in den Krisenmanagementmodus.
Was meinst du?
Naja, du genießt nicht mehr die Kurven, du starrst auf die Reifendruckanzeige, du schaust nicht mehr in die Landschaft, du lauscht auf jedes verdächtige Geräusch.
Das Abenteuer ist einer zermürbenden Belastungsprobe gewichen.
Exakt.
Genau das beschreibt er auch bei der zweitägigen Rückreise. Ständige Sorge, ständige Stopps, um den Druck zu prüfen. Sie erreichen zwar das Etappenziel in Argis.
Ja. Aber die Leichtigkeit der ersten Tage ist komplett weg.
Verflogen. Die Reise ist im Grunde nur noch ein Abarbeiten der Strecke nach Hause.
Es geht nur noch ums Ankommen.
Und dann kurz vor dem Ziel das Endgültige aus. Auf der elsässischen Autobahn fällt der Reifendruck rapide.
Oh je.
Ein letzter, verzweifelter Reparaturversuch scheitert. Die Tour endet damit, dass Hans und seine BMW von einem Anhänger abgeholt werden müssen.
Das heißt, nur 2 von 3 kommen auf den eigenen Rädern nach Hause.
Genau. Was für ein ernüchterndes Finale eigentlich.
Und trotzdem, und das ist für mich der wichtigste Satz der ganzen Geschichte, bezeichnet der Autor die Reise am Ende als eine absolut gelungene Tour.
Das klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Genau, aber da steckt die Wahrheit drin. Der Wert der Reise bemisst sich eben nicht am reibungslosen Ablauf.
Sondern?
An den gemeinsamen Erlebnissen, an den Momenten purer Freude auf dem Galibier und vor allem an der Erkenntnis, dass, wie er schreibt, echte Kameradschaft auch einen Platten übersteht.
Das technische Scheitern am Ende unterstreicht den menschlichen Erfolg nur umso mehr.
Genauso.
Also, was nehmen wir daraus für dich mit? Diese Tour war eben viel mehr als nur das Abfahren von schönen Straßen.
Mhm.
Es ist eine Geschichte über die neu gewonnene Freiheit im Ruhestand, über die brutale Konfrontation mit Pannen und Pech und am Ende
über den unschätzbaren Wert von Freundschaft, wenn wirklich mal alles schief geht. Es ist im Grunde eine perfekte Metapher für das Leben selbst.
Vor allem für so einen neuen Lebensabschnitt.
Ja. Du kannst die Freiheit planen, du kannst die Routen planen, aber die Platten des Lebens, die kannst du nicht planen. Du kannst nur planen, wie du gemeinsam mit deinen Freunden darauf reagierst.
Und das führt mich zu einer letzten Frage, die sich mir da aufgedrängt hat.
Ja.
Die hatten ja moderne Technik dabei. Eine GoPro, um alles in HD festzuhalten, diese elektrische Pumpe für den Notfall.
Stimmt.
Und trotzdem standen sie am Ende da wie Motorradfahrer vor 50 Jahren, frierend am Straßenrand, improvisierend.
Und komplett aufeinander angewiesen.
Genau. Und da frage ich mich halt für dich, der du zuhörst, was sagt das eigentlich über das Wesen des Abenteuers im 21. Jahrhundert aus?
Wie viel Kontrolle durch Technik können und wollen wir wirklich, wenn wir eigentlich auf der Suche nach echten, nach unfilterten Erlebnissen sind?